Hier ist der Tamedius-Podcast mit dem Thema Hypnose-Anwendungen bei Zwangsstörungen. Mein Name ist Jan-Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten Merz-Mantel. Hallo Thorsten.
Hallo Jan.
Und dieser Podcast ist der zweite Teil einer Podcast-Kombination. In Teil 1 haben wir schon mal die grundlegenden Themen der Zwangsstörungen besprochen, diagnostisch, welche Bedeutung hat eine Zwangsstörung, wie ist sie einzuordnen. Wir haben über den Gyrus cinguli gesprochen, die Stelle im Gehirn, die wichtig ist bei Zwangsstörungen. Und in diesem Podcast jetzt wollen wir uns unterhalten über die hypnotischen Möglichkeiten bei Zwangsstörungen. Wie kommen wir hypnotisch am besten an Zwangsstörungen ran? Wie können wir am besten eine Linderung bewirken bei Klienten? Welche Hypnoseanwendungen eignen sich hier besonders gut, haben sich besonders bewährt in der Vergangenheit?
Ja, und ich denke, wenn wir da an den vorherigen Podcast sozusagen anschließen, wo man ja gehört hat, es ist nicht zwingend ein angelerntes Verhalten. Es gibt viele, viele Ursachen. Es kann mehrere Gründe haben, warum hat ein Klientenzwang. Und auch diese Abgrenzung Wahnzwang ist hier die Anamnese besonders wichtig, eine ordentliche Anamnese, um daraus dann auch so einerseits die Störung abgrenzen zu können und dann möglichst individuell halt für den Klienten eine Strategie zu entwickeln.
Ja, also das finde ich sehr, sehr wichtig. Bevor wir einen Klienten mit Zwangsstörung behandeln, sollten wir wirklich genau hinsehen, es liegen andere Themen vor, die diese Zwangsstörung beeinflussen. Wir haben ja gesagt, Hormone können ein Thema sein. Nimmt er vielleicht ein Hormonpräparat, das er nicht verträgt? Bei Frauen ist es oft die Pille, die sich absolut auswirken kann, die auch ein Thema sein kann. Es können aber auch Schilddrüsenmedikamente sein. Es können allgemein Medikamentennebenwirkungen sein, beispielsweise von Schmerzmitteln, die Zwangsstörungen begünstigen. Es können auch Stressreaktionen sein, ist der Klient beispielsweise unter starkem Stress. Es gibt mittlerweile genug Forschungen, die auch sagen, die Resilienz ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Das heißt, der eine Mensch hält Wahnsinnsstress aus ohne nennenswerte körperliche Folgen und der andere Mensch ist schon bei einem moderaten Stress psychisch schwer beeinflusst.
Ja.
Das heißt, Menschen, die sagen, naja, so einen Stress habe ich ja eigentlich nicht, muss nicht sein, dass sie keinen Stress haben. Es gibt durchaus Menschen, die stärkeren Stress haben und keine Symptome. Aber es kann sein, dass wenn jemand sensibel ist, dass Ängste oder Zwangsstörungen durch Stress begünstigt werden, schon ab einem Level, wo jemand anderes sie vielleicht noch nicht hätte. Ich vergleiche das immer mit dem Rauchen. Die berühmten Fälle, wo man sagt, der Opa hat sein Leben lang geraucht und ist 100 Jahre alt geworden und ein anderer raucht auch und bekommt super früh Lungenkrebs davon. Also nur weil einer es zu vertragen scheint, kann man es nicht verallgemeinern. Es gibt einfach individuelle Sensibilitäten, individuelle Empfänglichkeiten. Das kann also auch ein Thema sein, das müssen wir uns alles anschauen. Wir haben die Drogen erwähnt, dass die Drogen durchaus ein Thema sein können bei Ängsten und bei Zwangsstörungen. Hier rate ich auch zur Offenheit, sage ich jetzt mal, weil man hört dann häufig, naja, der raucht samstags mal einen Joint, das kann es ja nicht sein. Doch, bei manchen Menschen reicht ein Joint am Samstag, weil man hört einfach Leute, die sagen, ja, aber andere rauchen doch viel mehr Joints oder konsumieren viel mehr. Was auch immer sie konsumieren. Es reichen auch niedrige Dosen bei entsprechender Sensibilität, um Störungen loszutreten. Und gerade bei Zwangsstörungen muss man auch eben schauen, Drogenbereich. Das muss man sich alles wirklich genau anschauen und muss dann auch eben prüfen, kann und sollte ich psychotherapeutisch da was tun oder macht es Sinn, bevor ich therapeutisch daran so gehe, vielleicht was vorzuschalten. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Klient eine starke Schilddrüsenerkrankung hat und da eine entsprechende Medikation erhält, sollte er vielleicht vorab nochmal mit seinem Endokrinologen sprechen. Vielleicht reicht eine kleine Dosierungsänderung, um seine Symptome drastisch zu senken. Oder wenn ein Klient eben Drogen oder irgendwelche Stoffe zu sich nimmt, die das begünstigen, sollte das vielleicht mal einfach eine Zeit lang lassen, um zu sehen, ob es dann besser wird. Bevor wir jetzt gegen Windmühlen kämpfen oder bevor wir quasi gegen Nebenwirkungen ankämpfen, schaue ich immer erst gern, kann ich vielleicht eine Basis erkennen, an der ich schon was tun kann. Das heißt, für mich ist der optimale Klient, mit dem ich in die Behandlung gehe, derjenige, bei dem das alles durchgeprüft ist und ich einfach sehe, ja, es sind psychogene Zwänge. Ja. Es sind keine erkennbaren Baustellen, an die man stattdessen sollte. Heißt nicht, dass es diese Baustellen nicht geben kann. Es kann natürlich sein, dass da noch irgendwas Hormonelles ist oder irgendeine Thematik im Hintergrund, die mir nicht bekannt ist. Aber das muss ich dann natürlich, das Risiko muss ich immer in Kauf nehmen. Ja. Das ist in der Psychotherapie immer das Thema, dass da vielleicht irgendwas noch sein könnte, irgendeine Infektion, irgendwie, wir haben es schon erwähnt im ersten Podcast, Darmthemen, dass derjenige vielleicht eine Unverträglichkeit hat, eine Allergie, die psychische Folgen erzeugen und bewirken kann, kann es auch geben. Aber das versuche ich alles erstmal auszuschließen und wenn ich was erkenne, dann versuche ich zu prüfen oder prüfen zu lassen, je nachdem, wie gut ich mich selbst mit dem Thema auskenne. Wenn derjenige jetzt zum Beispiel bestimmte Medikamente einnimmt, wo ich sage, das ist nicht mein Fachbereich, dann lasse ich seinen Arzt prüfen, den verordnenden Arzt natürlich, das ist immer die erste Ansprechstelle und versuche also zu klären, dass erstmal alles geklärt ist, ja, um möglichst unvoreingenommen frei behandeln zu können. Und ich versuche natürlich, wie du auch schon gesagt hast, diagnostisch zu klären, ist es denn wirklich ein Zwang oder geht es in Richtung Wahn? Damit ich weiß, arbeite ich hier mit einer Zwangsstörung oder ist es eine Psychose?
Ja, genau.
Denn auch Psychosen können sich als Zwangsstörung äußern. Ich habe da vor einiger Zeit eine Anfrage bekommen, das war ganz interessant. Da hat jemand angefragt für Familienmitglieder und zwar bei demjenigen wurde durch eine Arztbehandlung mit einer Narkose wohl ein psychotischer Schub gestartet. Derjenige hatte dann im Anschluss die Vorstellung, der Arzt verfolge ihn. Es war also eine Art Verfolgungswahn und der Arzt hätte ihn auch hypnotisiert und hätte ihn in Hypnose bestimmte Dinge befohlen und er glaubt, der Arzt hätte ihm irgendwelche hypnotischen Befehle eingegeben. Und das Interessante war, seine Partnerin hat wohl parallel dieselben Gedanken und Symptome entwickelt. Und derjenige hatte dann angerufen und gesagt, kann das denn sein? Aber die sind doch beide jetzt so überzeugt davon. Da habe ich gesagt, gibt es denn irgendwelche Hinweise, dass irgendwas davon wahr sein könnte? Nein, die Behandlung war ganz normal. Sie glauben das jetzt einfach, das war ihnen so eingefallen. Und dann habe ich gesagt, es gibt durchaus die Folie à deux.
Ja.
Also der gemeinsame Wahn, wenn ein Mensch einen psychotischen Schub bekommt, kann das durchaus einen anderen mitreißen. Und es kann durchaus sein, dass auch so eine medikamentöse Behandlung, eine Analgesie bei der Zahnbehandlung, wenn das eine stärkere Betäubung war, einen psychotischen Schub auslöst. Das ist durchaus denkbar. Und da muss ich dann natürlich gucken, das ist jetzt natürlich kein guter Klient, um mit Hypnose ranzugehen. Die Frage der Dame, die angerufen hat, war, könnte man da jetzt nicht gegen hypnotisieren, dass man die beiden hypnotisiert und ihnen sagt, so, jetzt ist alles raushypnotisiert und jetzt ist da keine hypnotische, wir löschen jetzt alles Hypnotische, was der Arzt getan hat oder... wo ich gesagt habe, nein, ich würde es nicht empfehlen. Ich würde erstmal mit dem Facharzt sprechen. Und bei dem waren die beiden auch schon in Behandlung, hat genau das gesagt. Psychotischer Schub, Medikation legt sich wieder von selbst. Weil ich gesagt habe, wenn wir jetzt noch in die gleiche Kerbe schlagen und versuchen, dem Psychotiker den Wahn hypnotisch auszureden, in Anführungszeichen, das hat sich überhaupt nicht bewährt. Ja. Warninhalten. Das hat sich nicht bewährt, dass man sagt, wir heilen mal schnell eine paranoide Psychose. Liebe Zuhörer, wir gehen jetzt schon tief in Spezialthemen, aber das sind eben Themen, die bei der Behandlung von Zwangsstörungen durchaus bedacht werden sollten. Wenn jetzt jemand also absolut überzeugt davon ist, dass seine Zwangshandlungen dringend notwendig sind oder dass seine Zwangsgedanken ihm zum Beispiel von außen eingegeben werden, Das ist ein wichtiger Faktor. Dass er jetzt zum Beispiel der Meinung ist, der Nachbar, der schickt mir die Gedanken. Diese Zwangsgedanken, die ich habe, die kommen von meinem Nachbarn. Dann muss ich auch schauen, ist das nicht
psychologisch. Sollte man vorsichtig sein.
Kann ich denjenigen dann überhaupt sinnvoll und stimmig ambulant behandeln? Wir können auch durchaus Psychotiker begleiten, aber ich sage mal, die durchschnittliche Hypnosepraxis ist eher nicht darauf ausgelegt, beispielsweise paranoide Schizophrenie zu behandeln, sondern das ist was dann im Zweifel in Facharzthand gehört.
Ja.
Und das ist also wichtig bei der Anamnese, dass wir uns da orientieren und am optimalsten ambulant in der Hypnosepraxis arbeiten wir eben mit Klienten, bei denen das alles soweit abgeklärt und ausgeschlossen ist. Ja, was sind nun die erfolgreichsten Behandlungsansätze? Mhm. Da will ich nochmal hirnforscherisch etwas in den Raum stellen. Im ersten Podcast zu diesem Thema haben wir ja vom Gyrus Zingoli gesprochen, einem Gehirnareal, dem Task Manager im Gehirn. Und dieser Task Manager, der liegt in der Gehirnfurche quasi, recht zentral im Gehirn, und er liegt unter dem somatosensorischen Kortex. Der somatosensorische Kortex ist der Bereich des Gehirns, das ist ein Streifen, der geht von Ohr zu Ohr, und in dem wird die Bewegung, die Gefühlswahrnehmung, also die körperliche Wahrnehmung gesteuert und wahrgenommen. Und dieser somatosensorische Kortex ist ein ganz wichtiges Schlüsselelement für die Hypnose, denn er bewirkt einerseits die hypnotische Entspannung, das heißt, diese Entspannung, die auftritt in der hypnotischen Trance, tritt deshalb auf, weil der somatosensorische Kortex zur Ruhe kommt. Der somatosensorische Kortex ist ein wichtiger Schlüssel für den Zugang zur Trance. Sämtliche Fokussierungsübungen, Entspannung von Kopf bis Fuß, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, zielen letzten Endes darauf ab, den somatosensorischen Kortex zur Ruhe zu bringen. Und jetzt kommt das Spannende. Der Gyrus Zingoli liegt sehr nah am somatosensorischen Kortex. Wenn wir jetzt den somatosensorischen Kortex in tiefe Ruhezustände bringen, dann kann das eine Art Abstrahlung bewirken, die den Gyrus Zingoli mit runterfährt.
Mhm.
Das heißt, zu gut Deutsch, eine richtig tiefe Entspannungstrance, eine richtig tiefe, intensive, ruhige Hypnose. Jetzt nochmal ohne jeglichen Inhalt, ohne jegliche spezifische Suggestion, einfach nur das tiefe Runterfahren in tiefe hypnotische Trancezustände kann rein technisch gesehen schon eine Linderung bei Zwängen bringen.
Diese tiefen Regenerationstrancen kann man eigentlich auch immer relativ gut mit Fantasiereisen letzten Endes koppeln.
Richtig.
Ja.
Die lassen sich wunderbar koppeln, die lassen sich mit Suggestionen koppeln,
genau.
Die lassen sich ans Ende einer hypnotherapeutischen Arbeit setzen, auch wenn ich eine analytische Arbeit mache, eine systemische Arbeit mache. Ich empfehle aus meiner Erfahrung raus, bei Klienten mit Zwangsstörungen frühzeitig in tiefe, intensive Regenerationstrancen zu gehen. Das hat sich bei uns sehr, sehr bewährt.
Ja.
Das hat sich bei uns sehr, sehr bewährt. Da sind oftmals deutliche Symptomlinderungen schon nach kurzer Zeit erkennbar, teilweise schon wirklich nach der ersten Behandlung. Das ist für mich die Nummer eins, die nie unterlassen werden sollte.
Ja.
Ich kenne Kollegen, die sehr gesprächsorientiert arbeiten, die sehr analytisch arbeiten, die im Grunde, sage ich jetzt schon mal, diese klassischen Trancen schon fast vermeiden, weil sie sagen, ich bin keine Entspannungspraxis, ich bin keine Wellnesspraxis. Bei mir wird psychotherapeutisch gearbeitet. Das hat aber nichts mit Wellness zu tun. Das ist keine Spaßanwendung. Also diese tiefen, ruhigen Entspannungstrancen, das sind wichtige Schlüsselelemente des hypnotherapeutischen Behandlungsspektrums.
Mhm.
Das ist für mich ein absoluter Step 1, den man immer berücksichtigen sollte bei Zwangsstörungen.
Ja. Jetzt hattest du die analytischen Geschichten angesprochen. Wie ordnest du die ein bei den Zwangsstörungen?
Du meinst jetzt Regression, du
zum Beispiel
Affektbrücke. Auch damit wurden schon positive Erfahrungen gemacht. Man geht damit in der Hypnoanalyse in der Regel so vor, dass man typische Problememotionen, zum Beispiel diesen Drang, etwas kontrollieren zu müssen, imaginiert und darüber in assoziierte Emotionen reingeht, zum Beispiel in Situationen aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, regressive Erinnerungen, die man dann bearbeiten und auflösen kann. Das können einerseits reale Erinnerungen sein, das können andererseits aber auch fiktive Erinnerungen sein. Es gibt Menschen, die driften dann in Fantasiebilder ab, die sinnbildlich sein können für eine Konstellation. Es gibt Menschen, die erinnern sich an konkrete Situationen, wie sie zum Beispiel sagen, ich sitze am Küchentisch, mein Vater schimpft, weil ich mich schmutzig gemacht habe. Das kann also sein, dass das ein Mitauslöser sein kann. Es kann sein, dass das Unterbewusstsein eine fiktive Situation wählt. Es gibt Klienten, die in reinkarnationstherapieartige Situationen gehen über einen analytischen Weg. Das kann hilfreich sein. Und es gibt Klienten, die damit auch tatsächlich schon Zwangsstörungen in den Griff bekommen haben. Es kann aber auch, da sage ich, da ist noch so ein kleines Restrisiko, wenn ich diese Emotionen triggere, dann kann das auch sein, dass ich damit diese Überfunktion des Gyrus cinguli und damit die Zwangsreaktion auch eher noch ein bisschen anstachle.
Mhm, okay.
Das heißt, ich gehe durchaus hypnoanalytisch rein in das Thema und schaue dann, komme ich da mit dem Klienten gut voran, bekomme ich da eine gute Auflösung hin oder ist das alles wachsweich und der Klient sagt, in der Folge danach war es eher ein bisschen stärker als vorher, dann lasse ich es lieber bleiben. Aber es ist durchaus ein Instrument, was ich wählen kann. Hypnoanalytische, regressive Hypnose kann durchaus Sinn machen.
Ja. Mhm. Ja. Okay.
Was auch noch sehr sinnvoll ist, ist eine Kombination aus Hypnose und Verhaltenstherapie.
Ja. Ja.
Wir haben im ersten Podcast schon Dr. Schwartz angesprochen, den amerikanischen Psychotherapeuten, der zum Thema Zwangsstörung geforscht hat. Und er hat ein Modell entwickelt, das eigentlich relativ simpel ist. Ein verhaltenstherapeutisches Modell. Da geht es im Kern darum, dass der Zwangspatient sich klar macht, das, was ich hier spüre, diesen Drang, diesen Impuls, dieses Verlangen zu kontrollieren, ob die Tür geschlossen ist, das ist keine höhere Gewalt, das ist keine, das hat keinen tieferen Sinn, sondern das ist momentan eine technische Fehlleistung meines Gehirns. Und der Betroffene übt, sich darüber zu stellen.
Ja.
Das Gleiche geht übrigens auch bei Panikattacken. Es gibt auch Panikattackenpatienten, die einfach beispielsweise Panikattacken haben aufgrund von auch hormonellen Entgleisungen, die lernen können, sich von ihrer Panikattacke zu distanzieren. Und wenn die Panikattacke, wenn das Zittern kommt, dann wissen die, das ist jetzt hier nur eine körperliche Reaktion. Ich brauche jetzt keine psychische Angst zu haben. Ich bleibe jetzt hier einfach sitzen und warte, bis das vorbeigeht. Und das ist im Grunde ein System, das auch Dr. Schwartz nutzt. Er übt mit den Klienten einerseits, sich klar zu machen, das ist kein tieferer Sinn, der dahinter steht. Er trainiert mit den Klienten, dem zu widerstehen, und er versucht auch eine Toleranzzeit zu etablieren. Zum Beispiel zu sagen, ich gehe jetzt aus dem Haus und ich habe den Drang zu kontrollieren, ob die Tür abgeschlossen ist. Ich halte jetzt inne und ich warte mindestens, je nach Stärke der Zwangsstörung, ich warte jetzt mindestens eine halbe Minute, eine Minute, fünf Minuten. Und erst nach dieser Zeit gebe ich diesem Zwang nach, wenn er dann noch da ist.
Ja, okay.
Und bei vielen Klienten kann das eben dazu führen, dass wenn sie dann zum Beispiel diese Toleranzzeit einhalten, dass sie die immer weiter ausdehnen können und dass sie dann zum Beispiel nach fünf Minuten gar nicht mehr den Drang haben, die Tür zu kontrollieren, sondern dass sie quasi über diese heiße Phase rausgehen. Wir haben ja gesagt, der Gyrus Singuli ist der Task Manager, der hat diesen Task noch nicht abgeschlossen. Ja, der Task zu sagen, ich schließe die Tür ab, ist ja in Ordnung. Ich schließe jetzt ab, ich gehe davon, aber mein innerer Task Manager hat das Ganze noch nicht abgeschlossen. Wenn ich jetzt warte und wenn ich es jetzt schaffe, über eine bestimmte Toleranzgrenze hinauszugehen, dann findet dieser Abschluss vielleicht statt. Und ich brauche die Tür nicht mehr zu kontrollieren. Und mache ich das 5-mal, mache ich das 10-mal, dann lernt mein Gehirn daraus und ich kann irgendwann das Ganze zwangfrei durchführen. Das ist so der klassische verhaltenstherapeutische Ansatz.
In dem Zusammenhang auch die hypnotische Desensibilisierung, ne, wo ich sozusagen diese Reizreaktion beginne zu entkoppeln. Auch immer ein sehr interessanter Ansatz, auch sehr wirkungsintensiv, so ich finde.
Ja. Absolut. Absolut. Genau. Und ich kann natürlich solche verhaltenstherapeutischen Ansätze hypnotisch verankern und kann sie natürlich auch hypnotisch intensivieren, indem ich zum Beispiel hypnotisch den Klienten imaginieren lasse, wie er diese Anwendung macht, wie er versucht, dem Zwang zu widerstehen und wie es ihm gelingt.
Ja.
Ich kann ihm vorzeichnen, das ist ohnehin ein wichtiges Instrument der Hypnose, ich kann ihm vorzeichnen, wie der Weg zu seinem Erfolg aussehen kann, mit dem Ziel, dass sein Gehirn sagt, ja, okay, mache ich so. Das ist im Grunde ein guter und sinnvoller Weg. Ja. Und die Desensibilisierung, dass ich eben versuche, gezielt diese Emotionen zu lösen, dass ich diesen Stress, der entsteht, wenn das Zwangsgefühl auftritt, dass ich den gezielt bearbeite und löse. Ja, das ist eine Option. Was haben wir noch? Die Arbeit mit Suggestionstexten, mit direkten Suggestionen oder Suggestionstexten. Es gibt durchaus Texte für die Behandlung von Zwangsstörungen. Das kann auch Sinn machen, wenn es ein guter Text ist, dass man das Ganze so einsetzt, wie ich es gerade eben erwähnt habe, um dem Gehirn vorzuzeichnen, wie könnte dein Weg aussehen, um Imaginationen zu fördern, um innere Programmierung zu fördern, aber auch um die Compliance zu fördern. Viele Klienten erwarten einfach beim Hypnotiseur, dass ihnen etwas
suggeriert
wird. Eingegeben wird,
ja,
dass was suggeriert wird. Wir haben viele tolle Anwendungen und ich habe auch schon mit Klienten gearbeitet, wo wir desensibilisiert haben, wo wir in die Regression gegangen sind, wo wir wirklich tolle Sitzungen hatten. Als Hypnotherapeut war ich begeistert davon, wie die Sitzung ablief. Und am Ende der Sitzung sagt der Klient, ja, aber hypnotisiert haben sie mich jetzt nicht. Und ich denke mir, was? Wir hatten doch tolle Trancen, wir hatten Wahnsinnseffekte, er hatte innere Bilder, das waren tolle Sachen. Weil derjenige als Hypnotisieren eben verstanden hat, ich muss ihm sagen, was passieren soll. Ich muss seinem Unterbewusstsein das sagen. Und es ist für die Compliance nicht schlecht, wenn ich da noch einen Text oder ein paar Suggestionen zur Hand habe und sei es nur als Abschluss einer anderen Arbeit.
Genau, und zum Ende hin dann, genau.
Eine Hypnosesitzung kann ja aus mehreren Elementen bestehen. Ich muss mich ja nicht nur auf ein Ding konzentrieren, dass ich sage, ich arbeite jetzt nur regressiv oder ich arbeite jetzt nur mit der tiefen Entspannung. Ich kann das wunderbar koppeln. Ja. Die rationalen Ansichten mit dem Unterbewusstsein synchronisieren, das war das, was wir schon gesagt haben mit der Verhaltenstherapie. Wir versuchen eben das Wissen, es ist nur ein Zwang, ins Innere zu bringen. Wir versuchen diese Umschaltung zu erreichen, dass auch sein Inneres sagt, ja, das ist nicht nötig, das ist nicht erforderlich, ich brauche diese Zwangsemotionen gar nicht mehr zu generieren. Wir können natürlich die Blockadenlösung einsetzen als selbstorganisatorisches Element. Das bietet sich ohnehin an, zu Beginn fast jeder Behandlungsreihe. Wir können hypnosystemisch arbeiten und können mit dem Zwang kommunizieren als Persönlichkeitsanteil, der innere Dränger, der innere Zwang, den Zwang als Wesen ansprechen. Da muss ich aber aufpassen, weil das macht natürlich nur dann Sinn, wenn wirklich tiefere psychologische Verknüpfungen da sind. Wenn der Zwang jetzt beispielsweise eher aus einer hormonellen Richtung kommt, dann kann das sein, dass ich mich auf einer imaginären Ebene bewege und auch Gespräche mit ihm führe, was aber nichts weiterbringt. Das ist für mich immer die Faustregel. Wenn ich hypnosystemisch arbeite, dann schaue ich immer, tritt auch eine Wirkung ein, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einem Persönlichkeitsanteil auseinandersetze und einige, oder bleibt das Problem weitestgehend erhalten, dann kann es eben sein, dass der Persönlichkeitsanteil nicht wirklich das Thema ist. Also das ist aber trotzdem eine Option, die ich
anwende. Sondern das bei angelernten Verhalten dann letzten Endes, ne?
Ja, bei angelernten Verhalten oder auch eben bei aus der Kindheit stammendem Verhalten aus der Ecke. Positive Visualisierungen und Imaginationen sind natürlich immer gut, also die Vorstellung verankern, wie man zwangsfrei lebt, wie man zwangsfrei durchs Leben gehen kann, was wäre dann besser, was wäre anders, wie würde ein Tag aussehen, auch das als Blueprint fürs Gehirn, als Vorlage, wie, was muss ich verändern, damit ich so werden kann. Das ist ja oftmals das, wie ich schon gesagt habe. Wir wollen durch Imagination einen Weg vorzeichnen. Wir möchten fördern, dass das Gehirn weiß, was soll ich denn überhaupt verändern. Weil das Gehirn nicht immer auf Sprache so stark reagiert, wie es zum Beispiel auf Bilder und Vorstellungen reagiert. Die Vorstellung davon, wie ein Zwangspatient entspannt und fröhlich pfeifend aus dem Haus gehen kann und völlig locker, ohne dass irgendein Gedanke auffunkt, einfach fließend und geschmeidig raus, kann für sein Gehirn viel eindrucksvoller sein als die Aussage, die reine verbale Aussage, du kannst ohne Probleme aus dem Haus gehen. Ressourcen kann ich natürlich immer integrieren. Das ist natürlich eine Sache, wann lief es mal gut? Was kannst du als Klient einsetzen, damit es besser läuft? Was hast du vielleicht für Notfallpläne? Manche Klienten sagen, wenn es ganz dringend ist, dann mache ich mir deutlich, dass es jetzt hier total wichtig ist und dann kann ich quasi über diese Schwelle hüpfen und kann mich aus dieser Zwangsschleife befreien. Wenn es solche Ressourcen gibt, kann ich die mit einbinden, kann sie hypnotisch mit verknüpfen und kann sie als Verstärker verwenden. Beispielsweise.
Genau, da sollte man auch schauen, Ressourcen aus anderen Lebensbereichen. Ja? Weil hier ja gerade Klienten dann oftmals kommen und sagen, ich habe es noch nie geschafft, mich dagegen zu wehren, gegen den Zwang, dass man einfach mal schaut, in welchen Lebensbereichen handelt denn der Klient besonders ressourcenvoll letzten Endes und dort eventuell Ressourcen
rauszuziehen. Was kann man übertragen? Es kann auch sein, eine Ressource kann auch sein, eine persönliche Unterstützung, wenn zum Beispiel der Partner hilft oder ein Freund hilft, dass man sagt, versuch doch mal diese Situation mit jemand anderem, Eingeweihtem, zu durchleben. Ja. Versuch doch mal, ob es vielleicht mit der Unterstützung von jemandem Zweitem geht. Denn auch da lernt das Gehirn davon und auch da kann man das Ganze hypnotisch verankern, weil wenn derjenige merkt, okay, ich habe das Problem eigentlich hauptsächlich, wenn ich allein bin, wenn aber jemand anderes dabei ist, dann habe ich irgendwie ein Stabilisierungsgefühl, weil ich weiß ja, wenn die Tür nicht abgeschlossen wird, der hätte ja und irgendwie ist mein Gyrus Cinguli nicht mehr so stark drauf, dass das alles in meiner Verantwortung liegt. Und dann kann ich hypnotisch natürlich eine solche Situation auch integrieren und imaginieren. Man kann sagen, und in Zukunft geh mal an die Sache ran, als ob jemand dabei wäre. Ne? Auch das ist eine Option. Wir können die Selbsthypnose integrieren. Thorsten, du mal was dazu, Selbsthypnose, dein Spezialgebiet?
Ja, also gerade diese Intervention, die auch in der Fremdhypnose gut funktionieren, kann man dann in der Selbsthypnose umsetzen. Geht los bei den tiefen Entspannungsansätzen. Mhm. Ja, die, wenn man sie selbst trainiert, lehren wir auch zum Beispiel in der Schmerztherapie, wunderbar funktionieren können. Ja. Ja. Beziehungsweise auch positive Visualisierung funktionieren wunderbar in der Selbsthypnose. Ja, Desensibilisierung oder auch diese Strategie von Dr. Jeffrey Schwartz, sich diese Aspekte bewusst zu machen. In der Selbsthypnose, dass es ein Automatismus ist oder zum Automatismus wird, den Zwang neu zu bewerten. Das sind Dinge, die kann man wunderbar selbsthypnotisch trainieren.
Damit der Klient auch ein Mittel an die Hand bekommt, ein Werkzeug an die Hand bekommt in der Situation.
Genau.
Dass er sich rausnehmen kann. Und wenn einem Klienten es gelingt, beispielsweise, das habe ich schon so angewandt, durch Körperfokussierung, ne, durch die Entspannungs-Selbsthypnose. Ja. Umfokussieren ist ohnehin bei Zwangsstörungen ein großes Thema. Dass man sagt, während du das Gefühl hast, du musst jetzt nochmal umkehren und die Tür kontrollieren, versuch mal ganz gezielt dich auf Dinge zu konzentrieren. Schau dir ein Vögelchen an, das da irgendwo sitzt. Schau dir ein vorbeifahrendes Auto ganz konzentriert an. Fokussier dich auf den Boden unter deinen Füßen. Versuch, deine Fokussierung umzulenken, denn diese Umfokussierung hilft manchmal auch, eben den Taskmanager zur Ruhe zu bringen und dann dieses Zwangsgefühl runterzubringen, weil das Gehirn denkt, über diesen Task bin ich jetzt hinaus. Und da kann natürlich auch so eine Körperfokussierung, dass man mal so fühl deinen Kopf, fühl deine Arme, fühl deinen Oberkörper, fühl deinen Bauch, ne, dass man den Körper so ein Bodyscan als Entspannung entlang geht, und damit mehr oder minder gezielt dieses Zwangsgefühl ausschaltet. Und wenn das gelingt oder schon mal gelungen ist, dann kann man natürlich wunderbar dran anknüpfen. Und dann wird es ähnlich wie bei einem Biofeedback, das Gehirn lernt, es auszuschalten. Und wenn das Gefühl austritt, dann denkt der Klient manchmal nur noch dran, dass er jetzt gleich eine Körperfokussierung macht, und in dem Moment reagiert schon das Gehirn und in dem Moment fährt es schon die belastende Emotion runter. Also sehr interessante, sehr interessante Optionen, die wir da anwenden können. Ja. Wachhypnose, Aktivwachhypnose. Wir können natürlich mit dem Klienten in verschiedenen Trancen arbeiten. Ich würde aber gerade bei Zwangsstörungen schon schauen, dass wir eine gewisse Trance-Intensität machen, dass es nicht nur so eine reine Gesprächshypnose ist. Die haben wir ja hauptsächlich bei Klienten, die starke Ängste haben oder die Schwierigkeiten haben, sich überhaupt auf eine Behandlung einzulassen. Aber bei Zwangsstörungen macht so ein gewisser Tranceanteil schon durchaus Sinn. Ja. Die Aktivfachhypnose ist, dass man den Klienten währenddessen Bewegungen durchführen lässt, auf dem Ergometer fahren. Das ist jetzt bei Zwangsstörungen weniger ein Thema. Außer es ist jetzt zum Beispiel ein Sportler, der in der Vergangenheit schon mal mit Aktivfachhypnose eine Sporthypnose gemacht hat. Aber habe ich jetzt
ansonsten sehe ich jetzt auch
nicht. Habe ich den nicht eingesetzt bisher bei Zwangsstörungen. Einsatz von Hypnose-CDs oder MP3?
Ja, auch das natürlich individualisiert für den Klienten gestaltet. Ja. Kann das ein wunderbares Medium sein, wenn er zu Hause damit arbeitet? Warum nicht?
Ja. Bietet sich an, kann man unterstützen, eben individuell, je nachdem, was man mit dem Klienten arbeitet, was bei ihm sich bisher am erfolgreichsten erwiesen hat, kann man das Ganze noch unterstützen und kann ihn damit noch gezielt trainieren lassen. Idiomotorische Signale abholen, mit dem Finger zeigen lassen, ja, nein, das Unterbewusstsein fragen. Was hältst du davon in dem Fall?
Gut, ist eine Anwendung, mit der ich persönlich relativ wenig arbeite. Idiomotorik ist für mich eine Anwendung.
Das ist ein Convincer hauptsächlich, ne?
Genau, dient als Convincer und ist aber jetzt nicht, dass ich meine Haupttherapie sozusagen darauf aufbauen würde.
Wir haben mal eine Zeit lang Idiomotorik sehr intensiv getestet, geprüft, erforscht und haben festgestellt, die Idiomotorik, die wurde in der Vergangenheit so als die Möglichkeit, das Unterbewusstsein zu befragen. Für ja, hebt den linken Zeigefinger, für nein, hebt den rechten Zeigefinger. Wir haben aber festgestellt, die Ergebnisse sind nicht wirklich zuverlässig. Es hängt sehr viel davon ab, erstens mal mit dem Wunschdenken des Klienten. Es hängt sehr stark davon ab, bei manchen Klienten ist eine Seite einfach neurologisch stärker als die andere. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der rechte Finger zuckt, egal ob er jetzt ja oder nein bedeutet, ist einfach höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Finger, der eben gezuckt hat, nochmal zuckt, ist erhöht. Wir haben das Ganze mit dem EEG mit aufgezeichnet, haben festgestellt, das Zucken, das aktiviert einfach das Steuerareal dieses Fingers und das ist dann der leichtere Weg. Also eine idiomotorische Befragung zur Abfragung, liebes Unterbewusstsein, bist du bereit, diesen Zwang loszulassen und wird es das und jenes helfen? Würde ich vielleicht als Convincer einsetzen, das schafft irgendwo dem Klienten, für den Klienten das Vertrauen, aha, die Hypnose, die tut da was, aber ich würde mich nicht drauf verlassen wollen und jetzt zum Beispiel durch linker Finger heben, rechter Finger heben, durch solche Abfragen jetzt die Behandlung strukturieren. Wäre mir zu vage.
Ja, ja.
Aber wenn jetzt Kollegen damit gute Erfahrungen haben, vielleicht können sie damit was aufbauen, was auch Sinn macht. Aber ich sehe jetzt die Stärke bei Zwangsstörungen nicht unbedingt so stark in der Idiomotorik. Die Kinderhypnose. Bei Kindern muss man noch dazu sagen, das ist ein bisschen ein Sonderfall bei den Zwangsstörungen.
Ja. Ja.
Kinder entwickeln häufig Zwangsstörungen im Rahmen der Gehirnentwicklung. Das Gehirn wächst, und wenn das Gehirn wächst, dann wächst es nicht unbedingt immer nur gleich schnell, sondern manchmal wächst ein Areal ein bisschen schneller, manchmal ein anderes Areal ein bisschen schneller. Das Gehirn wird bei Kindern ständig neu strukturiert, und deswegen kommt es auch öfter mal vor, dass Kinder Marotten entwickeln. Ein Zwinkern, ein Gesicht verziehen, ein, ja, auch so die typischen Zwangsphänomene wie Gehwegplatten, ich kann nur in der Mitte der Platte laufen, es kann zu Zählzwängen kommen, es kann zu Ordnungszwängen kommen. Das muss aber nicht pathologisch sein. Das heißt, bei Kindern rate ich immer dazu, erstmal anzuschauen, ist dieser Zwang erstens mal sehr belastend fürs Kind und zweitens mal hält er wirklich sehr lang an. Also ich würde nicht bei einem Kind nicht nach ein, zwei Wochen schon sagen, da ist eine Therapie erforderlich, sondern bei vielen Kindern ist das auch einfach eine vorübergehende Geschichte.
Können rauswachsen.
Die kann einfach rauswachsen. Ja. Und das ist sogar eine relativ hohe Prozentzahl an Kindern, die Zwangssymptome in irgendeiner Form mal entwickelt. Da würde ich also nicht übereilen, sondern da würde ich therapeutisch eben dann rangehen. Erstens mal, wenn ich als Kindertherapeut entsprechend mich mit der Materie auskenne, um einschätzen zu können, ist das schon pathologisch oder ist das noch im normalen Entwicklungsbereich, also so bei einem 6-, 7-, 8-Jährigen, bis je nachdem, bis zur Pubertät kann das einfach vorkommen. Auch in der Pubertät kann es noch vorkommen, dass bestimmte Marotten und bestimmte Angewohnheiten sich einschleichen. Und dann würde ich vor allem dann intervenieren, wenn diese Störungen wirklich zur Belastung werden.
Ja.
Wenn derjenige jetzt zum Beispiel eben auch aufgrund von einem Zählzwang nicht pünktlich zur Schule kommt, weil er sein Zimmer nicht verlassen kann. Oder wenn es ihn also wirklich beeinflusst, wegen kleinerer, unproblematischer Symptome, würde ich sagen, abwarten, gegebenenfalls rauswachsen lassen. Erst wenn es sich verstärkt oder wenn es sich über längere Zeit hält, würde ich intensiver rangehen. Also bei Kindern würde ich empfehlen, nicht zu schnell die Pferdeshow zu machen,
ja,
sondern im Zweifel anschauen, durchsprechen, im Zweifel Zeit geben. Kann durchaus vorkommen, dass sich das in einem halben Jahr von selbst legt und dass es einfach nur ein Symptom der Gehirnreifung ist, die nicht zu unterschätzen ist. Wir alle wissen, in der Pubertät können Teenager allerlei Symptome entwickeln. Was auch ein ganz großes Thema ist, ist ja der Zahnwechsel. Wenn die Zähne ausfallen und neu wachsen, derjenige zahnt neu, das ist für den Körper wahnsinnig belastend, auch fürs Immunsystem. Und da können auch häufig psychische Symptome mit auftreten, die einfach auch ein Symptom der Irritation des Körpers und des Nervensystems aufgrund des Zahnwechsels sein können. Also da würde ich dann intervenieren, wenn es wirklich stärker ist. Und dann würde ich eben kinderhypnotisch rangehen bei Kindern im Alter bis 12, 14 Jahren, je nachdem, ab wann man mit der Erwachsenenhypnose rangehen kann. Kann man die Kinderhypnose natürlich einsetzen. Gruppenhypnose?
Weniger ein Thema.
Weniger. Ja. Wenn jetzt jemand wirklich eine Praxis hat, wo er schwerpunktmäßig Zwangsstörungen behandelt, dann kann es denkbar sein, dass er ein Gruppenangebot strickt.
Ja, wobei die Erfahrung ja auch zeigt, dass die Themen oft mal noch schamhaft besetzt sind.
Ja.
Und die Leute nicht
zu wollen mit allen in die Gruppe.
Genau.
Wobei natürlich so eine Tiefenentspannung Sinn machen kann, wenn jetzt jemand generell, es gibt Kollegen, die bieten zum Beispiel einmal die Woche einen Tiefenentspannungsabend an und dann können alle Klienten kommen, denen Tiefenentspannung in irgendeiner Weise gut tut, ohne den anderen gegenüber nennen zu müssen, warum. Das können Stresspatienten sein, können Schlafstörungspatienten sein, können Angstpatienten sein, können eben auch Zwangspatienten sein. Kann durchaus sein, dass man sagt, okay, denjenigen nehmen wir in eine Tiefenentspannungsgruppe mit rein. Das ist dann aber so quasi die Tiefenentspannung zur Linderung allgemein, aber nicht explizit zum Thema Zwangsstörung. Das wird wahrscheinlich eher seltener stattfinden. Aber wie gesagt, wenn sich jemand darauf spezialisiert, wer weiß. Die Schnellhypnose, Blitzhypnose. Naja, gut. Also, wenn ich jetzt jemanden habe, der gerade in einer Situation drin ist und ich kann ihn aus einer Zwangsschleife rausholen, dann könnte das spannend sein. Dann ja. Könnte es sein, dass man mit einer Schnellintervention denjenigen aus seiner Schleife rausholt. Also ich sehe die Schnellhypnose, Blitzhypnose sehe ich im therapeutischen Bereich hauptsächlich als Kriseninterventionstool. Mhm. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, ist aber in der Praxis natürlich eher
weniger ein Thema.
Weil man meistens eben nicht dabei ist als Therapeut, wenn der Klient in seiner Situation ist, wo die Zwänge auftreten. Wenn man das aber möglich machen kann und der Klient gut auf die Schnellhypnose anspricht, dann ist es durchaus denkbar, dass man sagt, in dem Moment, wo er in seiner Schleife ist, wir machen jetzt mal einen Interrupt, holen ihn raus und bringen ihn in eine schnelle Trance, holen ihn aus der Trance wieder raus, schauen dann, ob dann die Schleife noch aktiv ist. Es kann sein, dass man damit auch diese Schleife löst. Ein Versuch wäre es wert, aber wie gesagt, das ist jetzt eher in der Theorie gedacht, als dass es in der Praxis regelmäßig gelebt werden würde. EMDR, auch ein Thema.
Auch ein Ansatz, ja.
Ja, definitiv. Ja. Weil EMDR auch eine sehr starke neurologische Wirkung vor allem hat und man damit auch sehr gut auf verschiedene Gehirnareale einwirken kann, wo der Gyrus cinguli und zu denen der Gyrus cinguli wohl auch gehört. Ja. EMDR kann man auf jeden Fall auch mit einbeziehen in die Behandlung, wenn man es beherrscht. Meditation und Achtsamkeitstraining, auch ein Thema. Wir haben ja gesagt, Ruhe, Entspannung, innere Ruhe kann viel bringen. Achtsamkeit kann mir helfen, von den Dingen wegzufokussieren, kann mir helfen.
Die Beobachterrolle einzunehmen.
Richtig. Aus den Zwangsimpulsen, in denen ich gefangen bin, mich zu befreien.
Ja.
Durch Fokussierung auch ein spannender Ansatz. Die Kombination von Hypnose und Verhaltenstherapie haben wir schon gesprochen. Die Vorgehensweise von Jeffrey Schwartz lehren wir auch in der Fortbildung Ängste, Phobien, Zwänge, Essstörungen.
Das ist so
ein Konglomerat artverwandter Vorgehensweisen in diesem Seminar. Das passt gut zusammen, denn Angstpatienten, Zwangspatienten haben oft Parallelen, die ich auch technisch, hypnosetechnisch gut behandeln kann. Mit ähnlichen Systemen behandeln kann. Ja, und es gibt noch eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, die ich einsetzen kann. Ich kann homöopathisch arbeiten, ich kann phytotherapeutisch arbeiten, ich kann verschiedenste naturheilkundliche Ansätze, Akupunktur noch dazu anwenden. Wenn jemand das macht, dann kann er das natürlich auch mit der Hypnose ergänzen und das entsprechend in die Hypnotherapie integrieren. Es ist jetzt bei Zwangsstörungen seltener. Mir sind jetzt wenige Kollegen bekannt. Klar, es gibt natürlich Sachen, die man immer machen kann. Ich sage jetzt mal in der Akupunktur. Ich arbeite ja gern mit Ohrakupunktur, mit Handakupunktur. Es gibt so ein paar psychogene Punkte, die man eigentlich auch in solchen Situationen immer stechen kann. Ein Homöopath wird sicherlich auch immer eine Idee haben, was man homöopathisch tun kann. Die ganz klassischen Homöopathen arbeiten ja meistens nicht mit der Hypnose, sondern nur mit der Homöopathie. Das ist klar, die haben natürlich ihre Idee, es ist schließlich ihre Behandlungsmethode. Aber auch Kollegen, die nicht rein klassisch homöopathisch arbeiten, haben vielleicht Ideen, was sie noch ergänzend tun können. Das kann natürlich auch immer interessant sein. Hast du noch eine Idee oder eine Methode?
Ich denke, wir haben so ziemlich
alles gesagt. Ich glaube, es war ein großer Rundumschlag. Also zusammenfassend meine Top-Ansatzweisen, die ich wählen würde oder die ich auch schon gewählt habe und mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist die Kombination A aus den tiefen Regenerationstrancen.
Ja.
B, der Imagination von Zielzuständen inklusive Einbau von Ressourcen. C, der Integration der Verhaltenstherapie Jeffrey Schwartz und D, die Desensibilisierung wo ich einerseits die Emotionen gezielt desensibilisieren kann, wo ich aber auch über die Affektbrücke hypnoanalytisch noch reingehen kann. Also die Hypnoanalyse kann hier auch eben ein interessantes Thema sein. Und dann die Selbsthypnose als Unterstützung, was aber auch mit der Verhaltenstherapie schon da ist.
Richtig. Sein. Ja. Ja.
Und damit habe ich eigentlich ein ziemlich gutes Paket, wo ich von verschiedenen Seiten auch an das Thema rangehe. Und bei manchen Klienten reicht dann auch einfach schon die Regenerationstrance und die sagen, mir geht super. Es hat gereicht, ich arbeite mich dann so Stück für Stück voran und ergänze und schaue, was für den Klienten am sinnvollsten, am wirksamsten ist. Da hat ja auch jeder Klient immer wieder sein eigenes Profil.
Definitiv, ja.
Wir haben Klienten, bei denen die Regenerationstrance schon alles richtet. Wir haben Klienten, bei denen die Hypnoanalyse extrem gut anspricht. Wir haben Klienten, bei denen gerade so der verhaltenstherapeutische Ansatz, die Verschmelzung von rationalem Denken und Unterbewusstsein, also das, was man eigentlich weiß, auch ins Unterbewusste bringen, besonders gut wirkt.
Ja, und da ist es auch schön, wenn man halt einfach verschiedene Werkzeuge hat, um den Klienten dann dort auch abholen zu können, wo er letzten Endes ist, beziehungsweise was bei ihm halt auch wirkungsintensiv ist.
Richtig,
genau.
Richtig. Ja. Okay. Ja, vielen Dank, Thorsten.
Ja. Und danke dir.
Liebe Zuhörer, es würde uns freuen, wenn Sie auch hier wieder mal ein paar Impulse mitnehmen konnten. Vielleicht neue Ideen, vielleicht Bestätigung für das, was Sie ohnehin schon tun. Vielleicht sehen Sie auch manche Dinge anders. Wir freuen uns auch über Ihre Meinung, über Ihre Kommentare. Schreiben Sie uns, melden Sie sich. Wenn Sie sagen, ich habe hier noch eine Methode, die klappt super, ich habe eine Herangehensweise, mit der bin ich so glücklich, die habt ihr gar nicht erwähnt oder ich vielleicht gerade eine Herangehensweise, vielleicht ist jemand da, der sagt, Gruppenhypnose ist das Ding. Wir sind natürlich auch immer interessiert an Ihrer Meinung, an Ihren Erfahrungen und wir sind ja auch immer an einer Weiterentwicklung interessiert, selbstverständlich,
ja,
und an einem weiteren Erfahrungsausbau und Aufbau. Also schreiben Sie uns gern und wenn Sie ansonsten Wünsche, Fragen haben, können Sie natürlich auch gerne schreiben. Und es würde uns natürlich freuen, wenn Sie uns mal wieder einschalten und wenn wir uns vielleicht bei einem weiteren Podcast hören.
Ja,
vielen Dank, Thorsten.
Ja, danke schön.
Und
bis bald.
Bis bald. Ja.
Tschüss. Tschüss.